Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus. Der Predigttext für diesen Sonntag steht im Evangelium nach Markus. Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte 2 Schärflein ein, das ist 1 Heller. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben alle von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt. Alles, was sie zum Leben hatte. Liebe Gemeinde, nur eine kleine Szene am Rande. Kein spektakuläres Wunder, keine dieser Geschichten Jesu, die so gekonnt erzählt zum Grübeln und Spekulieren und zur Empörung Anlass gaben. Eine kleine Szene nur am Rande wird ins Licht gerückt. Im Vorhof des Tempels. Menschen kommen und gehen, geben eine Spende in den Opferkasten. Man grüßt hierhin und dorthin, ein kleines Gespräch im Vorhof. Kinder springen umher, Bettler sitzen vor den Toren, Lahme, Blinde, Witwen, die die Hände ausstrecken und um Brot bitten, um ein paar Münzen, um eine Handvoll Trauben. Jerusalemer Geschäftsleute kommen auf einen Sprung vorbei. Der letzte Handel lief gut, da soll man etwas abgeben. Man tut es gern. Vielleicht ist da sogar ein Zöllner, der von dem ergaunerten Gewinn ein wenig für den Tempeldienst abzweigt. Man kann ja nie wissen. Alltag im Jerusalemer Tempel. Mancher verbringt ein paar ruhige Minuten im Schatten der Tempelmauern, lässt sich nieder, die Kühle des Steins im Rücken, betrachtet das Treiben. Jesus hat sich dort niedergelassen, beobachtet, nimmt wahr. Sein Blick fällt auf eine Frau. Sie trägt das graue Wollkleid der Witwen. Das bezeichnet sie. Witwe sein hieß arm sein, bettelarm. Jeder wusste das. Diese Frauen durften keinen Beruf ausüben, sie hatten keine Einkünfte. Sie waren abhängig von den Familien ihres verstorbenen Mannes. Und wo die nichts geben konnten oder wollten, mussten sie am Straßenrand betteln, am Rand der Plätze. Betteln für sich, für ihre Kinder, die vaterlos waren. Sie nahmen etwas Wochengeld entgegen vom Tempel. Die Armen in Jerusalem hatten Anspruch darauf. Aber was heißt Anspruch? Es reichte für 2 Mahlzeiten am Tag. Aber diese Witwe kommt nicht, um etwas entgegenzunehmen. Sie kommt, um etwas zu geben. 1 Heller, 2 Lepta, also so hieß die Währung damals, die kleinste Einheit der Währung. Sie legt 2 Lepta in den Opferkasten und verschwindet in der Menge. 2 Lepta, die Erzählung besteht darauf. 2 Lepta, das hätte für einen Tag zum Überleben gereicht. Sie hätte doch auch 1 geben können, überlege ich. Dann hätte sie noch genug für eine Mahlzeit gehabt. Ja, ich möchte ihr zurufen, tu das nicht. Warum gibst du dein letztes Hemd, deine ganze Habe dem Tempel? Es gibt doch genug Reiche, die im Vorbeigehen ganz beiläufig mal eben tausendmal mehr spenden als du. Niemand ist auf deine Münzen angewiesen. Spar das, damit du noch ein Stück Brot kaufen kannst. Du bist doch selbst angewiesen auf die Barmherzigkeit anderer. Dir steht rechtlich nichts zu, du kannst mit nichts rechnen und dich auf keine Hilfe verlassen. Die Witwe, die von der Hand in den Mund lebte und nicht wusste, ob der morgige Tag überhaupt etwas für sie bereithielte. Sie nimmt alles, was sie hat, und trägt es zum Tempel. Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist Leichtsinn, sagt die Vorsicht. Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Und mancher von Ihnen hört vielleicht die Zeilen aus Erich Frieds Gedicht. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Die Witwe gibt alles her. Alles, was sie zum Leben hatte, ihre ganze Habe. Sie lässt alles los. Die Erfahrungen, die Sorgen, die Sicherheit. Vor allem die Sicherheit. Denn noch ist nicht ausgemacht, ob sie den nächsten Tag ohne Nahrung überstehen muss. Und wie viele Tage darauf folgen, in denen die Almosen nicht reichen werden, um satt zu werden. Noch ist nicht ausgemacht, ob sie nun mittellos womöglich auf den Straßen übernachten muss, eine leichte Beute für Wegelagerer, ausgeliefert den Übergriffen der Männer, die noch nie Respekt für Frauen wie sie gezeigt haben. Das ist unvernünftig. Das ist leichtsinnig. Da braucht sie sich doch nicht beschweren, wenn etwas passiert. Liebe Gemeinde, so mit der eigenen Sicherheit zu spielen, ist es nicht fahrlässig? Sicherheit ist doch ein großes Gut. Das Gefühl von Schutz und Sicherheit ist ein tragender Pfeiler unserer Gesellschaft, las ich vor kurzem. Mit Sicherheit mehr erleben, verspricht ein Routenplaner. Für achselfrische Sicherheit wirbt der Deo-Roller Sicherheit mit Brief und Siegel, Rindfleisch aus Bayern. Na dann. Wenn Sie einmal die Stichworte Sicherheit und Werbung eingeben, werden Sie gleichsam überflutet mit Sicherheitsversprechen aller Art. Und da man davon ausgehen kann, dass die Werbeindustrie ein sehr feines Gespür dafür hat, worauf wir ansprechbar sind, ist zu vermuten, Sicherheit ist ein zentraler Begriff unserer Zeit. Unsere Sicherheit ist gefährdet. Unsere Sicherheit versuchen wir zu verteidigen. Sicherheit steht uns doch zu. Es scheint, als gäbe es ein Recht auf Sicherheit, das eingefordert werden kann. So wie der Airbag mein Leben retten soll, so muss es doch Sicherheit in allen Bereichen meines Lebens geben. Da werden Sicherheitsschlösser eingebaut und Zäune hochgezogen und Grenzen dicht gemacht und Mauern gebaut. Und da kann die Vernunft noch so oft mahnen, dass wir in einem der reichsten und sichersten Länder der Welt leben, mit Kranken- und Unfall- und Arbeitslosen- und Pflegeversicherung, mit Versicherung des Autos, des Hausrats, der Ausbildung und aller Haftungsfälle. Einem Absicherungskomfort also, von dem frühere Generationen nicht einmal zu träumen wagten und die meisten Menschen auf der Welt bis heute nicht träumen können. Es hilft alles nichts. Hat sich einmal das Gefühl der Unsicherheit eingeschliffen, helfen keine Statistiken und Argumente, und immer finden sich Angstgewinnler, die das Gefühl der Bedrohung anheizen und befeuern und daraus für sich politisches Kapital schlagen. Und wer sich gefährdet fühlt, der kann schon mal rabiat werden. Aber es gibt kein Recht auf Sicherheit. Kein Recht auf ein langes Leben, auf Gesundheit oder Glück. Es gibt kein Recht auf Schönheit oder Erfolg. Kein Recht darauf, vor allem Unglück bewahrt zu sein. Und ich frage mich, ob diese Suche nach der Sicherheit nicht eigentlich etwas anderes ist. Eine Suche nach Gewissheit. Eine Gewissheit, die mich leben lässt, die mich trägt, auch wenn die Gefährdung des Lebens so alltäglich ist. Eine Gewissheit, die mich trägt, auch wenn eine schwere Krankheit mich bedroht. Eine Gewissheit, die selbst der nahe Tod nicht zerstören kann. Die Frau in meinem Nachbargarten war wie so oft vorbeigekommen, um ihre alte Mutter zu besuchen und im Garten nach dem Rechten zu sehen. Die Mutter ist seit Jahren bettlägerig, mehrmals am Tag kommt der Pflegedienst, mehrmals die Woche kommt die Tochter nach der Arbeit vorbei. Sie trägt ihr gelegentlich ein paar Blumen aus ihrem Garten ans Bett, ein paar Beeren von dem Strauch, einen Apfel vom Baum. Aus diesem Garten, den ihre Mutter nie wieder wird betreten können. Wir kommen ins Gespräch. Ich frage nach, wie das denn für die Mutter ist, der Garten so nah und doch unerreichbar. Das Leben auf den Radius eines Bettes begrenzt. Die Tochter überlegt und meint dann zögernd: Es ist merkwürdig. Meine Mutter hat, solange ich denken kann, immerzu geklagt. Aber jetzt, wo sie fast nichts mehr vermag, hat sie eine Heiterkeit erlangt, mit der ich kaum umgehen kann. Sie ist, wie soll ich es sagen, sie ist irgendwie zufrieden. Es fehlt mir nichts, sagt sie immer wieder. Und ich bin fast so weit, ihr zu glauben. Kehren wir in den Vorhof des Tempels zurück. Die Witwe gibt alles, was sie zum Leben hatte. Es geht bei ihr nicht darum, etwas abzugeben. Es geht darum, sich selbst abzugeben, hinzugeben, ihr Leben, ihre Person, alles, was sie ist, alles, was sie war. Hingabe, das ist etwas Totales. Ich kann nicht mit Hingabe 5% meines Einkommens hergeben, so wie ich mich nicht mit der Hälfte meines Lebens und meines Herzens der Liebe hingeben kann. Hingabe ist kein Instrument des Teilens, sondern ist existenziell. Betrifft mein ganzes Leben, meine Person. Die lächerlich kleinen Münzen, das ist ja nur ein Symbol all dessen, was sie hat. Sie gibt nicht nur her, was sie gerade noch besitzt, sondern alles, was ihr zu eigen ist, an Möglichkeiten, an Zukunft, an Leben. Sie geht zum Tempel, zum Ort, an dem Gott gegenwärtig ist, und vertraut ihm ihr Leben an. Und vielleicht spricht sie in Gedanken jenen Vers aus den Psalmen, der schon so viele Menschenleben gehaltet und getröstet hat. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ein verrückter Leichtsinn, wie die Vögel unter dem Himmel, die Lilien auf dem Feld, wie sie sich nicht sorgen um das, was am nächsten Tag geschieht, so auch sie. Mit leichter Hand lässt sie alles los, lässt sich selbst los, legt sich selbst ihr Leben in die Hand eines anderen, in die Hand dessen, von dem alles kommt. Welch eine Schönheit steckt in dieser Haltung, welch eine Heiterkeit und Freiheit. Und die Reichen in der Geschichte? Sie legen viel in den Opferkasten hinein, viel mehr als sie, und das ist gut so. Sie haben viel, sie können viel geben, es tut ihnen nicht weh. Sie geben aus ihrem Überfluss. Zu Hause wird deshalb kein Krug Wein weniger auf dem Tisch stehen und kein Brot wird fehlen. Sie tun, was wir auch tun. Sie geben etwas ab. Das ist leicht. Das ist in Ordnung. Jesus bewertet das nicht. Aber was sie tun, ist etwas ganz anderes. Sie geben etwas ab, aber sie geben sich nicht hin. Sie bleiben, wie sie sind. Sie sind wie wir. Haben vielleicht einen Dauerauftrag bei Brot für die Welt, das entlastet beim Ertragen der Tagesschau, und bemühen sich ansonsten, ein einigermaßen anständiges Leben zu führen. Und wir wissen es, das ist schwierig genug in diesen Zeiten. In dieser kalten Welt soll uns doch wenigstens das heimatliche Nest gelassen werden und das Kissen für einen traumlosen Schlaf. Traumlos wie das Leben. Die arme Witwe legte alles, was sie hatte, in diesen Gotteskasten, weil sie etwas ganz anderes erwartete. Sie gab sich hin, weil sie eine große Liebe hatte. Sie riskiert alles, weil sie einen Traum hat. Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes, steht im Evangelium. Das Reich Gottes, das ist der Traum, das ist die Sehnsucht und der Horizont. Die Sehnsucht nach dem, was kommen soll und was schon angebrochen ist. Das Reich Gottes, in dem keiner mehr weinen wird, in dem keiner mehr hungert, in dem keiner mehr die Beute des anderen ist und in dem Gott alles in allem sein wird. Der große Traum einer armen Frau, für den sie alles hingibt. Wir lernen, dass wir unsere Seele bewahren, wenn wir sie an einen großen Traum verlieren. Wenn wir das doch auch könnten, loslassen. Die Sicherheiten, in die wir uns einmauern, loslassen. Die Rollen, die wir spielen, die Pläne, die wir für uns selbst gemacht haben, wenn wir das doch loslassen könnten. Die Angst vor dem Morgen loslassen, die alten Verletzungen, die Sorge vor dem, was kommt. Wenn wir das zulassen könnten, die Bilder von uns selbst ablegen, ein Wagnis eingehen, ein Leben im Vertrauen. Welch eine Freiheit wäre das? Liebe Gemeinde, wir leben davon, dass einer sehr endgültig mit sich selbst gebrochen hat, dass einer nicht an sich selbst festgehalten hat. Wir leben davon, dass dieser Gott in Christus nicht auf sich selbst bestanden hat, sondern losließ. Dass er sein Leben losgelassen hat, sein eigenes Leben gab, ohne Abwägung, ohne Vorbehalt, ohne Bedingung. Dass er alles hingab, damit für uns der Horizont offen ist. Um uns zu stärken und zu vergewissern, dass das wahr ist, feiern wir Abendmahl. Das Mahl, in dem wir uns vereinigen mit dem, der größer ist als unser ängstliches Herz. Das Sakrament der Anwesenheit Gottes, mit dem er uns versichert, dass alles für uns getan ist und alles für uns bereit liegt. Dass wir leben dürfen als seine Gesegneten. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.